Heute bei «Apropos», wie China Dissidenten unter Druck setzt, mitten in der Schweiz.
Es geht natürlich darum, die Menschen über die chinesischen Staatsgrenzen hinaus zu unterdrücken, ihnen Angst zu machen, sie in ihrer Freiheit einzuschränken und sie in ihrem Alltag zu stören.
Es gibt kaum noch einen Ort, wo China ganz offiziell vor der Weltgemeinschaft kritisiert werden darf. Eine Ausnahme ist der UNO-Menschenrechtsrat in Genf. Entsprechend offensiv geht China wegen dem Menschenrechtsrat vor und gegen alle Leute, die dort reden. Wer sich als Dissidentin oder als Dissident in der Schweiz getraut, gegen China zu schwätzen, der muss mit Repressalien rechnen. China versucht, seine Kritiker zum Schweigen zu bringen. Und das ziemlich konsequent. Das zeigt eine grosse Recherche, die heute in vielen Ländern gleichzeitig veröffentlicht wird. Für unsere Zeitung ist der Recherche-Desk in diesem Projekt dabei. Konkreter, Troy Zilma, Christian Brönnimann und der Silva Besson. Und der Silva ist uns jetzt für eine neue Ausgabe von «Apropos» zugeschaltet, im täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger», der «Basler» und der «Berner Zeitung». Ich heiße Philipp Lohse. Hallo Silva.
Hallo.
Silva, in einer Recherche geht es darum, wie China Dissidenten in der Schweiz verfolgt. Zuerst einmal, warum ist die Schweiz für chinesische Dissidenten so wichtig?
Es ist wichtig, weil wir hier eine große tibetanische Exilgemeinschaft haben. Wir haben hier ungefähr 8000 Tibetaner, die meisten Kritiker der chinesischen Regierung sind. Oder viele sind Flüchtlinge einfach. Die konnten nicht mehr in Tibet leben wegen dieser Unterdrückung. Und das ist weltweit eine der größten tibetischen Gemeinschaften. Deswegen ist die Schweiz wichtig. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, in der Schweiz haben wir einen UNO-Sitz in Genf. Es ist der Sitz der UNO in Europa. Und dort haben wir der UNO-Menschenrechtsrat. Und das ist relativ wichtig, weil das ist eine der wenigen Gremien, wo China kritisiert werden kann. Ich meine, offizielle Gremien weltweit. In dem UNO-System gibt es nicht sehr viele. Und dort kann China auch kritisiert werden. Und auch die Menschenrechtsverletzungen in China können dokumentiert werden. Deswegen ist dieser Menschenrechtsrat in Genf für China besonders wichtig, weil China will diese Kritik einfach kontern.
Ich zeige verschiedene Beispiele, wie Kritiker unter Druck gesetzt werden, wie die Kritik auch kontert wird. Ich würde gerne mit dem Air-Paket Otterbei anfangen.
This is Erbakit, a first-hand witness of China's oppression of Turkic Muslims in Xinjiang. He's an ethnic Kazakh, one of dozens of former detainees who gave evidence at hearings in London about what they went through.
Was ist seine Geschichte und warum kennen wir seine Geschichte?
Was passiert bei diesem Menschenrechtsrat ist, dass Opfer von Menschenrechtsverletzungen einfach nach Genf kommen und die erzählen, was passiert ist. So, Erbakit Otarbay, er ist ein Geschäftsmann, er ist Kasaker, er ist ein Chineser natürlich, er ist in China geboren, aber er ist von der kasachischen Minderheit. Und diese Leute leben wie den Uiguren in der Provinz Xinjiang, das ist im Westen China. Und das ist eine Minderheit wie die Uiguren, die sind muslimische Leute und die sprechen eine türkische Sprache. So, die sind keine mehrheitlich Han-Chineser, die sprechen nicht Chinesisch und die haben eine andere Religion. Deswegen sind für China diese Minderheiten ein Problem, weil die passen nicht wirklich im Bild von einem einheitlichen chinesischen Staat. Und Erbakit Otarbay, er war einfach ein normaler Mann, aber er hatte WhatsApp auf sein Telefon installiert und deswegen wurde er verhaftet und er musste monatelang im Haftsitz in einem sogenannten Erziehungslager. Oder das hat er erzählt bei der UNO, dort wurde er gefoltert, sehr hart. Und das war ziemlich beeindruckend, einfach ihn zu hören, weil er hat das erzählt mit Tränen in seiner Stimme, weil man könnte das gut hören. Und das war eine einfach Veranstaltung, eine Konferenz am Rande diesen Menschenrechtsrat. Und wegen der Veranstaltung hat er einen Anruf bekommen von seiner Schwester. Das haben wir nicht sofort gesehen, aber er konnte natürlich nicht sofort diesen Anruf entgegennehmen. Er hat gewartet und nur nach der Konferenz konnte er seine Schwester wieder erreichen. Und es ist sehr selten, dass Familienmitglieder aus Xinjiang die Exilleute anrufen, weil es ist so riskant. Und die Schwester hat ihm erzählt, unsere Mutter hat einen Besuch der Polizei bekommen. Hm. Und die Polizei hat gesagt, du solltest aufhören, China zu kritisieren. Du solltest aufhören, öffentlich zu reden gegen China. Und das könnten wir beweisen, weil wir haben einfach Screenshots von diesen Anrufen. Das hat er uns gezeigt. Und auch wir wissen, dass in anderen Ländern ist das genauso passiert. Wenn die Leute eine öffentliche Rede machen müssen, dann plötzlich kriegen sie einen Anruf von den Familienmitgliedern in China, die sagen, bitte aufhören.
Also du hast das Gefühl, es ist kein Zufall gewesen, dass das gerade während dem Vortrag gelitten hat?
Nein, ich denke nicht. Das war gezielt. Das war wirklich sehr präzis gezielt. Wir wissen nicht genau, wie die Chinesen diesen Anruf organisiert haben. Das war eine öffentliche Rede. So, sie können die Informationen finden. Sie wissen, dass Erbakit an diesem Tag in Genf redet. An diesem Tag kommt er. Und dann können sie diesen Anruf ganz gezielt organisieren von den Schwestern. Und ja, ich glaube, das ist wirklich kein Zufall. Und diese Exilleuten, die können nicht mehr mit der Familie in China reden. Das ist nicht mehr möglich, weil das ist viel zu riskant für die Familie. So, sie haben praktisch keine Kontakte mehr. Und plötzlich an den Tag, wo sie reden müssen, dann kriegen sie diese Anrufe. Und das, wir haben sehr viele Beispiele dafür in näheren Ländern gesammelt und man sieht, dass das hat System.
Mit was für Repressalien müssen denn die Familienmitglieder in den Heimatländern von den Dissidenten rechnen?
Verschiedene Druckmethoden gibt es. Ich meine, die einfachste, und das könnten wir relativ oft dokumentieren, ist, dass die Polizei kommt und sagt, diese Leute sollten aufhören, öffentlich China zu kritisieren, sonst kriegen sie Probleme. Sonst kriegt ihr Probleme hier in dieser Familie. Und die Leute wissen ganz genau, was es bedeutet. Ich meine, diese Leute können einfach verschwinden. Die Leute können in ein Lager gestellt werden und monatelang oder jahrelang sogar im Gefängnis sitzen und die könnten einfach verurteilt zu 20 Jahren Gefängnis werden. Ich meine, so, die Regierung hat so heftige Mittel, gegen diese Familie vorzugehen, dass einfach zu sagen, wir kommen zu deinem Haus und wir sagen, dein Sohn sollte aufhören, das ist schon genug, um die Leute zu erschrecken.
Das mit diesen Telefonanrufen an Familienmitglieder ist eine Masche, die ich beschreibe. Das andere ist, die mit sogenannten Fake-NGOs, die in Genf eine grosse Rolle spielen. Um was geht es dort genau?
Ja, das ist eine Taktik, die seit vielleicht 10, 15 Jahren wirklich entwickelt wurde und verbreitet wurde. Zuerst von Iran. Einfach die iranische Regierung hatte diese falsche Nichtsregierungsorganisation geschafft. Das sind einfach Organisationen, die wurden tatsächlich von der Regierung gesteuert, die behaupten, wir sind unabhängig, wir sind eine Gesellschaft für Frauenrechten, wir sind eine Gesellschaft für Menschenrechten und wir loben unsere Regierung, aber das ist eigenwillig. Und ja, diese Masche hat sich verbreitet und China ist das schlimmste Land dafür. Das haben wir von allen Seiten erfahren. Ich meine, die haben Dutzende von diesen sogenannte Nichtregierungsorganisationen geschafft, die tatsächlich von der Regierung gesteuert werden. Und besonders in diesem Menschenrechtsgebiet. So, sie sagen, wir sind eine Gesellschaft für die Studie von Menschenrechten überall. Aber das ist einfach eine Propaganda-Organisation für die Regierung. Und die wurden durch Regierungsbeamten gesteuert. So, und warum sollte die Regierung das überhaupt tun? Es gibt drei Ziele für diese Nichtregierungsorganisation. Zuerst, sie sind einfach präsent und die Masse ist relativ beeindruckend. Und die reden einfach in diesen UNO-Foren und die sagen alle, dass China ist super auf Menschenrechtsebene. Ich meine, die Menschenrechte in China, sie ist absolut respektiert. Und das macht einfach einen Eindruck, dass, oh, mindestens gibt es zwei Standpunkte. Es gibt westliche Organisationen, die China kritisieren, aber es gibt auch sehr viele andere Organisationen, die sagen, China ist super. Und vielleicht sogar die Mehrheit von diesen Nichtregierungsorganisationen sagen, China ist gut. So, dass der erste Punkt ist einfach, diese Masse zu schaffen, um die Kritik zu ein bisschen verwässern. Oder? Und zweites Ziel ist einfach, sie verbreiten Propaganda für die Regierung. Die sagen, dass was die Regierung macht, ist super. Und das entschärft ein bisschen alle Kritiker von anderen Ländern, von anderen Organisationen, die wirklich Menschenrecht verteidigen wollen. Und drittens, und das ist ein bisschen die Rolle, die ein bisschen mehr Probleme stellt, ist, dass diese Nichtregierungsorganisationen funktionieren als Spione, die überwachen die Kritiker, die überwachen die Opfer von Menschenrechtsverletzungen und die üben Druck. Das heißt, die fotografieren die Leute in den Korridoren einfach oder draußen. Die konfrontieren sie relativ aggressiv und die machen einfach Druck. Die geben das Gefühl, dass diese Leute überall überwacht werden, wenn sie zur UNO kommen. Und diese Leute kommen zur UNO, sie sind nicht immer einfach für solche Leute, weil sie wissen, dass sie werden fotografiert, sie werden spioniert, sie werden konfrontiert durch diese Regime-Leute. Und das ist ein bisschen mühsam. Und sie wissen auch, dass die Informationen, die dort gesammelt werden, die werden übermittelt an die Regierung.
Ihr beschreibt in eurem Text eine Szene, wo es um eine Anhörung geht, und zwar vor einem Menschenrechtsrat. Und dort haben die Fake-NGOs eine recht grosse Rolle spielen. Was machen sie genau dort? Und um was geht es bei dieser Anhörung überhaupt?
Wir haben mehrere Vorfälle einfach recherchiert und wir zeigen ein bisschen, wie diese NGOs eingesetzt werden. Ein Ereignis war im Januar 2024 und dort waren praktisch Dutzende von diesen Fake-NGOs präsent, während eine Prüfung einfach von China auf Menschenrechtsebene. So, das ist wirklich wichtig. Das ist ein bisschen wichtigster Moment und dort sollten die echten NGOs sollten doch präsent sein, um zu sehen, okay, was sagen die Chinesen, was sagt die Regierung und so weiter. Und die werden einfach überschwemmt von diesen Fake-NGOs-Leute, die Dutzende waren. Schon 2 Stunden vor der Öffnung der Türen waren sie schon dort um 6, 7 Uhr am Morgen. Ich meine, das war relativ krass, ja.
Warum macht denn du noch nichts gegen die falschen Organisationen?
Das ist ein sehr heikles Problem für die UNO. Es gibt 2 Ebenen. Zuerst, es ist sehr schwierig, diese Fake-NGOs wirklich zu identifizieren und zu beweisen, hey, sie werden nicht eine eigenständige Organisation, sie werden durch die Regierung geführt. Weil man kann immer sagen, ja, aber Amnesty oder andere, die kriegen auch Geld von der amerikanischen Regierung. Das hat man kürzlich gesehen auch. Aber natürlich, es gibt eine Autonomie in einer freien Gesellschaft. Die Organisationen sind relativ autonom. Oder in China ist das, nein, das ist eine Diktatur. Hier kann man nicht autonom, man kann ein bisschen autonom sein, aber nicht völlig. Aber es ist sehr, sehr schwierig zu beweisen, ist das eine reale, eine wirkliche NGO oder nur eine Regierungs-NGO, so eine Fake-NGO. Und zweitens, es gibt ein Komitee in New York mit sehr vielen autoritären Staaten. Und dieses Komitee entscheidet, wer als NGO anerkannt wird durch die UNO und wer nicht. Und die genehmigen sehr viele Fake-NGOs aus China, aber die genehmigen keine wahre Menschenrechtsverteidigungsorganisationen, die China kritisieren. Deswegen haben wir dieses Problem.
Spielt es auch eine Rolle, dass der chinesische Staat zu einem immer grösseren Investor von der UNO wird?
Ja, China gibt mehr und mehr Geld für die UNO. Ich meine, China ist schon das 2. Land weltweit für die UNO. Die geben Hunderte von Millionen für die UNO. Der wichtigste Staat, das wichtigste Staat ist noch immer die USA, aber die ziehen sich mit Trump zurück, oder? Und China spielt eine wichtige Rolle. Die geben viel Geld zuerst. Die sind das 2. größte Land für die Finanzierung des UNO. Und dann, die einsetzen auch viele Militärpersonal für diese Friedenstruppen. Das ist auch wichtig. Und dann, die geben auch Millionen für den Menschenrechtsrat selbst. Ich meine, das ist eine relativ kleine Organisation. Die Schweiz gibt Geld. Zum Beispiel, die Schweiz gibt ungefähr 11 Millionen pro Jahr. Die Europäer geben 30. China gibt nur 4 Millionen. Aber es ist viel mehr als früher. So, die geben immer mehr Geld und ja, die werden einflussreicher. Und auch, wir sehen in den Dokumenten, wir haben einige Dokumente, geheimen oder Briefen von den Chinesen und den UNO bekommen. Und was die Briefen sagen, ist, dass sie müssen alle diese Kritiker von China entfernen aus der UNO. Und bitte erinnern sich, wir geben Geld, wir wollen absolut kooperieren, aber zuerst müssen sie diese kritischen Stimmen entfernen. So, die Druckausübung ist relativ groß und man konnte das relativ gut dokumentieren. Und ich glaube, das ist nicht der erste Mal, aber auf dieser Skala, ich meine, wir zeigen gut, dass, ja, wie breit diese Offensive ist.
Der chinesische Einfluss in der Schweiz sollte sich nicht nur auf Institutionen beschränken. Wenn man als Tibeterin oder als Tibeter in der Schweiz demonstriert, dann kann man glaub, davon ausgehen, dass man bewacht wird vom chinesischen Staat.
Ja, das ist klar so. Und das war schon klar seit Jahren, aber die Methoden haben sich ein bisschen geändert. Was man weiß, und es gab auch einen Bericht darüber im Februar vom Bundesrat sogar, was man weiß ist, dass wenn es eine Demo gibt, zum Beispiel am 10. März in Zürich gab es diese Tibeter-Demonstration, wo ungefähr 200, 300 Leute präsent waren. Und dort haben wir festgestellt, hey, hier gibt es einen sogenannten chinesischen Student, der diese Leute fotografiert. Und er sagte, hey, nein, ich bin kein Tibetaner, das ist richtig, ich bin Chineser.
You're from Tibet as well?
Oh no, the wrong part.
The wrong part, which means China. From China.
I just go to the front before, because I lost my bag.
And oh no, you lost your bag? Oh,
and
no.
Then
okay.
I thought it was a carnival.
But you are interested in this kind of manifestation?
I'm a historian, so.
And you are studying the history of Tibet, or?
No. I'm just interested. Yeah. I can see that in China, so, right?
Ich war zufällig hier. Bin interessiert. Ich habe einfach eine Bilder genommen und dann ist er weggegangen. Das ist suspekt. Vielleicht ist das ein Zufall. Aber wir wissen, dass dank unserer Kollegen im Ausland am selben Tag gab es andere Demos in Stockholm, in Den Haag. Und dort waren auch zufälligerweise chinesische Touristen dabei, die fotografieren auch. Das bedeutet was? Es gibt ein System von Überwachung von chinesischen Zivilisten, die eingesetzt werden, aber die sehr wahrscheinlich Infos an die Regierung dann übergeben. Und deswegen wissen alle Tibetaner, dass sie in der Schweiz auch fotografiert werden und spioniert werden. Es gab einen Vorfall, den wir leider nicht direkt beweisen, dokumentieren könnten, aber wir wissen, dass ein Chauffeur, er hatte einen tibetischen Beamten, es gibt eine tibetische Exilregierung, ein Chauffeur von diesen Beamten war in Bern mit seinem Wagen und danach hat die Polizei in Tibet Bilder von ihm in diesem Wagen gezeigt an der Familie und gesagt, was macht er dort? Er unterstützt die Exilregierung, das ist schlecht. So, diese Leute wissen, dass die Informationen irgendwie an die Regierung gelangen in China und dort kann die Regierung Druck auf die Familien üben. Und für diese Leute ist das besonders furchtbar, weil sie wissen, was die Regierung dort machen kann.
Die Tibetaner werden nicht nur fotografiert, aber können sie auch einen direkten Anruf über vom chinesischen Staat, wie zum Beispiel der Mönch Golok Chigme.
Mein Name ist Golok Chigme. Ich komme aus dem Osten von Tibet. In einer kleinen, einfachen Nomadenfamilie bin ich geboren und aufgewachsen. Und ich wurde geboren zu einer Zeit, als gerade China unser Land besetzt hatte.
Wie lange ist er schon in der Schweiz?
Er war seit 2015 oder sogar 2014 schon in der Schweiz. Er ist sehr berühmt, weil er ist wirklich typisch ein tibetaner Mönch. Ich meine, wie man sich vorstellen kann, sehr sympathisch auch. Er wurde gefoltert in China. Das hat er mindestens gesagt und auch relativ präzise dokumentiert. Er musste flüchten. Er flüchtete für sein Leben. Ich meine, er wurde ganz direkt bedroht durch die Regierung. Wir könnten dich sogar töten. Dann ist er geflüchtet und er ist in die Schweiz gekommen. Dort wurde er regelmäßig von den Chinesen beobachtet und fotografiert. Zuerst bei den UNO, dann in Zürich auf den Platzspitz. Jemanden war sogar in einem Baum und ihn fotografierte. Und dann im Sommer 2022 wurde er durch eine Drohne fotografiert in einem Park beim Seelfeld in Zürich. Und das ist relativ erschreckend, sagte er.
Es geht natürlich darum, die Menschen über die chinesischen Staatsgrenzen hinaus zu unterdrücken, ihnen Angst zu machen, sie in ihrer Freiheit einzuschränken und sie in ihrem Alltag zu stören.
Und dann eben ein Anruf.
Empfangen 13. April um 14.52 Uhr. 中国大使馆通知您，您有一份文件，已通知多次尚未领取，请速与本馆联系。了解详情请按八，按八将有专人为您服务。
Diese Anrufe habe ich mehrere Male erhalten. Nicht nur ich, viele Tibeter und Tibeterinnen. Alle, die irgendwie aktiv sind, engagiert für Tibet, die waren betroffen von solchen Anrufen. Ich kann nicht garantiert sagen, wie sie diese Nummern auftreiben, aber ich weiß, dass wenn es jemanden gibt, der das kann, dann ist es die chinesische Botschaft.
Was genau haben wir da gehört, Sylvain? Was hat das geheißen auf Chinesisch?
Dieser Anruf sagt, man hat, glaube ich, ein Paket, eine Lieferung bei der Botschaft bekommen und man muss die Taste 8 drücken, um mit jemandem zu reden. Ich meine, ich sage das, weil wir haben ein Beispiel von solchen Nachrichten erhalten, aber es gibt sehr, sehr viele andere, sehr viele Leute, sehr merkwürdig, sehr viele politisch aktive Leute überall in den chinesischen Exilgemeinschaften haben solche Anrufe bekommen. Und es gibt verschiedene Varianten. Zum Beispiel der Golok Jigme hat einen Anruf bekommen von einem realen Mensch, der sagt, bist du Golok Jigme? Dann das hört auf. Dann hat er diese komische Roboter-Nachrichten bekommen, die sagen, entweder sie haben eine Lieferung bei der Botschaft oder die Botschaft steht zur Verfügung zum Helfen. Und die chinesischen Botschaften weltweit haben gesagt, ey, pass auf, das ist ein Spam, das ist ein Spam, das ist Spam-Kampagnen. Die Regierung hat damit nichts zu tun, okay? Aber sehr viele politisch aktive Menschen, sei es in Frankreich, sei es in Norwegen, sei es in der Schweiz, sei es in den Niederlanden, sie haben diese merkwürdige, erschreckende Anrufe bekommen, die sagt, bei der Botschaft gibt es eine Lieferung oder die Botschaft ist hier zu helfen. Und diese Leute vermuten, vielleicht ist das eine Spam-Kampagne, aber warum sind wir, die politisch aktive Menschen, warum kriegen wir jedes Jahr diese Anrufe? Und wie haben diese Leute, diese solche Anrufe machen, wie haben diese Leute meine Telefonnummer? Wie ist das überhaupt möglich? So, das ist sehr interessant, weil das zeigt aus, es ist manchmal super schwierig zu beweisen, dass die chinesische Regierung dahinter steckt. Und hier kann die Regierung wohl sagen, ey, das ist nur eine Spam-Kampagne. Sorry. Aber ich als Schweizer, ich habe nie einen solchen Anruf bekommen. Nur die Leute, die eine Beziehung mit China haben, die bekommen solche Anrufe. So. Und angeblich besonders die politisch aktive Menschen.
Bis sie es nicht geschafft haben, mich wirklich umzubringen, werde ich den Mut nie verlieren. Ich werde weitermachen damit, der Welt zu sagen, was in Tibet wirklich passiert.
Du hast auch erwähnt, dass so Anrufe in anderen Ländern vorkommen. Ich würde gerne auf die internationale Dimension sprechen kommen. Das Verhalten vom chinesischen Staat, das betrifft ja nicht nur die Schweiz. Die sind Teil von einer fast schon globalen Recherche, wo jetzt in ganz vielen Ländern gleichzeitig über das Thema berichtet wird, unter dem Stichwort China Targets. Kannst du jetzt etwas mehr zu China Targets sagen?
Ja, genau. Schon vor mehreren Monaten haben wir angefangen, dieses Thema zu untersuchen. Das breite Thema, das wird als transnationale Repression genannt, weil das bedeutet, dass die chinesischen Behörden Druck üben außerhalb China. Und es ist sehr breit. Leute wurden zum Beispiel entführt durch die chinesischen Geheimdienste. Das ist passiert in Vietnam, das ist passiert in Südostasien. In Europa würde das im Prinzip nicht passieren. Hier sind die Methoden ein bisschen sanfter. Das heißt, fotografieren, beobachten. Die Familie kriegt Anrufe in China, wo die sagen, dein Sohn oder dein Bruder sollte aufhören. Was sehr interessant hier ist, ist, dass das gibt es überall auf die ganze Erde. Ich meine, sei es in Australien, Kanada, USA und so weiter. Alle chinesische Exilgemeinschaften werden unter Druck gesetzt, und zwar von der eigenen Regierung. Und deswegen war es wirklich ein internationales Thema und es lohnte sich, wirklich eine große Recherche darüber in mehreren Ländern zu machen, weil nur dann kann man es dokumentieren. Es ist nicht nur eine Geschichte in einem Land. Das passiert wirklich überall. Das hat System. Man sieht, dass die Methoden ein bisschen überall dieselben sind. Und das zeigt, dass es ist wirklich eine weltweite Strategie, die zentral geführt wird von China. Und deswegen war es wichtig, diese Recherche zu machen. Und Tamedia ist in der Schweiz einfach Partner von diesem Konsortium von investigativen Journalisten. Und das haben wir so wie mit unseren Kollegen in allen Ländern geführt. Leider nicht in China.
Was sagt denn der chinesische Staat zu all diesen Vorwürfen?
Ja, China sagt, das sind meistens Lügen. von den Westen. Die sagen, das ist eine Lügenkampagne des Westens gegen China. Und China würde nie Leute im Ausland überwachen oder unter Druck setzen. Das ist die offizielle Stellungnahme von China. Aber in der Schweiz, der Bundesrat hat auch festgestellt in seinem Bericht von Februar, das existiert trotzdem. Und wir werden China auf diplomatischer Ebene China ansprechen und dieses Thema besprechen. Und bisher wissen wir nicht genau, was besprochen wurde unter den zwei Ländern.
Aktuell wird sich gerade auch so eine Art neue Weltordnung im wirtschaftlichen Sinn etablieren, mit dem Donald Trump, der total wilde Wirtschaftspolitik macht. Was bedeutet diese Vorwürfe in diesem Kontext, von dem Schaffen von einer neuen wirtschaftlichen Weltordnung für die Schweiz? Hindert das die Schweiz weiter mit China zu geschäften? Verändert das irgendetwas?
Nein, die Schweiz ist kritischer geworden gegenüber China in den letzten Jahren. Es gab einige Berichte, so wenige Leute lesen solche Berichte, aber wenn man diese Berichte liest, man sieht, dass die Kritik ist relativ direkt von der Schweiz zu China. Aber das wird immer relativ diskret geäußert in Seite 70 in einem 300-seitigen Bericht zum Beispiel. Und der Bundesrat selbst wird kaum sehr prominent China kritisieren. Nein, ich glaube, das hindert uns nicht, eine, sagen wir, starke oder intensive wirtschaftliche Beziehung zu China zu haben. Das wird weiterhin wichtig bleiben, besonders in diesem Kontext von diesem Trump-Wirtschaftspolitik. China ist noch immer wichtig für die Schweizer Exporteure. Ich meine, die Schweiz ist eine der wenigen Länder, die einen Exportausschuss hat mit China, weil wir exportieren sehr viel dort. Und was wichtig ist für mich, ist, dass die Regierung muss auch wagen, einfach China relativ offen und direkt zu kritisieren, weil es ist ein Problem. Ich meine, China insistiert immer, man muss die Souveränität von China respektieren. Und natürlich könnte nie Schweizer Touristen Leuten fotografieren in China und dann Informationen sammeln über Leute in China und Demonstrationen organisieren in China. Die Schweiz könnte das nicht machen und China muss das auch nicht machen in der Schweiz. Das ist relativ klar. Oder hier gibt es eine, sagen wir, eine Überschreitung der Schweizer Souveränität. Und ich denke, die Schweiz muss einfach das relativ offen sagen und auch Maßnahmen ergreifen dagegen. Ich meine, man hat wenige Mittel hier, das zu überwachen. Und ich glaube, die Nachrichtendienste haben kaum die Ressourcen, das gut zu dokumentieren und besonders zu verfolgen. Weil es ist auch teilweise verbotene politische Nachrichtendienst. Und das kann man gut in der Schweiz verfolgen, aber die Behörden tun das nicht.
Danke, Sylvain.
Merci.
Das war es, unsere aktuelle Folge von «Apropos». Das mal die «China Targets». Eine grosse Recherche, die auch der Recherche Escota Media Teil ist davon. Ich habe gesprochen mit dem Sylvain Besson. Seine Geschichte, die er zusammen mit dem Christian Brönnimann und dem Oli Zielmann geschrieben hat, würde ich sehr gerne verlinken im Episodenbeschreib. Die Folge von «Apropos» hat Tobi Holzer produziert. Ich heiße Philipp Loser und wir hören uns morgen wieder. Bis dann, ciao zusammen.